Willkommen bei Denkstoff Kompakt. Kurzimpulse zur Psychologie im digitalen Wandel. Mein Name Clemente Minonne. Und hier geht es um das, was Menschen, Organisationen und Technologie verbindet. Jenseits von Buzzwords, wissenschaftlich fundiert und nah an der Praxis. Bereit für neuen Denkstoff? Dann lass uns loslegen. In der letzten Episode haben wir über Mensch-Maschine-Konvergenz gesprochen. Darüber, dass KI nicht nur Prozesse verändert, sondern Identität, Verantwortung, Vertrauen und Führung. Heute gehen wir einen Schritt weiter, und zwar in eine Richtung, die bei vielen noch nach Zukunft klingt, vielleicht sogar nach Science Fiction, aber faktisch bereits in die Arbeitswelt hineinsickert. Neurotechnologie am Arbeitsplatz, im Speziellen Brain-Computer Interfaces, kurz BCIs. Und ich möchte gleich zu Beginn ein klares Bild setzen. Stell dir eine Arbeitssituation vor, die wir alle kennen. Eine Frontline-Situation. Ein Mensch im direkten Kontakt mit Kundschaft, Patientinnen, Klientinnen oder in sicherheitskritischen Settings. Und jetzt stell dir vor, dieser Mensch trägt nicht nur ein Headset, sondern ein Gerät, das Gehirnaktivität misst, daraus mentale Zustände ableitet und in Echtzeit Rückmeldungen gibt oder sogar Arbeitsabläufe anpasst. Das kann zum Beispiel heißen, du bist müde, bitte Pause, dein Stresslevel steigt, wir reduzieren jetzt 13, deine Aufmerksamkeit sinkt, wir priorisieren Aufgaben um. Und genau hier entsteht die zentrale Frage dieser Episode. Sind Brain-Computer-Interfaces im Arbeitskontext eine Ressource, die Wohlbefinden schützt, oder ein Stressor, der Menschen stärker unter Druck setzt? Die heutige Episode basiert auf einem Artikel aus dem Journal of Service Management aus dem Jahre 2024. Der Titel lautet «Wired for Work – Brain-Computer Interfaces' Impact on Frontline Employees' Well-Being». Es ist ein konzeptioneller Artikel. Die Autorenschaft bündelt Forschung aus Service Management, Neurotechnologie und Well-Being und bauen daraus ein Modell, das uns hilft, die psychologischen Dynamiken zu verstehen. Und der Kern ist eine sehr denkstoffkompakt typische Logik. Nicht nur, was kann die Technologie, sondern was macht sie psychologisch und wovon hängt das ab? Nun, was ist ein Brain-Computer-Interface, ganz nüchtern? Die Forschenden definieren BCI als Technologie, die eine direkte Kommunikationsverbindung zwischen Gehirn und externem System herstellt, indem neuronale Signale erfasst und dekodiert werden. Sie beschreiben das als Prozess in vier Schritten. Erstens Signale erfassen, zweitens relevante Merkmale extrahieren, drittens diese Merkmale in Befehle oder Zustände übersetzen, viertens Output erzeugen. Das klingt sehr technisch. Aber psychologisch passiert dabei etwas Entscheidendes. Arbeit bekommt einen zusätzlichen Kanal. Nicht nur Klicks, nicht nur Sprache, nicht nur Bewegungen, sondern mentale Zustände eben werden zu Daten. Und genau das ist der Punkt, an dem Wohlbefinden kippen kann, weil mentale Zustände nicht neutral sind. Sie sind immer intim. Welche Art von Brain-Computer-Interfaces meint diese konzeptionelle Studie eigentlich? Die Autorinnen und Autoren ordnen BCIs entlang zweier Achsen. Invasiv versus nicht invasiv, beispielsweise Implantat versus tragbares Gerät, passiv versus aktiv, beispielsweise Zustände messen versus bewusst steuern, und daraus entstehen vier Quadranten ihres Quadrantensystems. Erster Quadrant, passiv und nicht invasiv, am nächsten am Mainstream. Hier geht es um Wearables, die zum Beispiel Müdigkeit, kognitive Last, Aufmerksamkeit erkennen, ohne dass man aktiv Befehle denkt. Beispielhaft wird unter anderem ein System beschrieben, das Müdigkeit bei Fahrern und Fahrerinnen erkennt und Warnungen auslöst. Was ist hier der psychologische Hebel? Das kann Schutz sein oder eben auch Dauerüberwachung. Zweiter Quadrant: passiv und invasiv. Implantate, die hochauflösende Signale messen, hier sind medizinische Kontexte, zum Beispiel Anfälle erkennen, gemeint. Im Arbeitskontext ist dies derzeit eher unwahrscheinlich, aber als Denkfigur trotzdem relevant. Dritter Quadrant: aktiv und nicht invasiv. Hier wird es cyborgiger. Man denkt Befehle und steuert Geräte oder Software nur durchs Denken. Beispiele hierfür sind Headsets, die mentale Kommandos erkennen und Systeme bedienen. Der psychologische Hebel hier: Effizienz und Flow oder eben mentale Erschöpfung durch Training und Dauerfokus. Vierter Quadrant: aktiv und invasiv. Implantate, die sehr präzise Steuerung erlauben, heute vor allem im medizinischen Bereich, langfristig aber auch Enhancement Vision. Für den Arbeitsalltag fokussiert der Artikel vor allem auf nicht-invasive Brain-Computer-Interfaces, also die beschriebenen Quadranten 1 und 3, weil sie realistisch und marktnah sind. Kommen wir nun zum Herzstück der konzeptionellen Studie. Warum dieselbe Brain-Computer-Interface-Einführung einmal hilft und einmal schadet? Und hier kommt eben die zentrale psychologische Logik des Artikels. Die Autorinnen und Autoren bauen ein Modell, das auf zwei bekannten Theoriefamilien aufsetzt. Das Job Demands Resources Modell von Demarity et al. Arbeit besteht aus Anforderungen und Ressourcen. Ressourcen schützen Wohlbefinden, Anforderungen ziehen Energie. Das zweite, transaktionales Stressmodell, Lazarus und Volkmann. Stress hängt stark davon ab, wie Menschen eine Situation bewerten, als Bedrohung oder als bewältigbar. Und daraus entsteht die Kernidee. Brain-Computer-Interfaces wirken nicht direkt auf Wohlbefinden. Sie wirken über eine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung kann zwei Formen annehmen. BCI als Tech-Ressource oder BCI als Tech-Stressor. Hier ist die sogenannte Mediationslogik BCI beeinflusst Ressource versus Stressor, was wiederum das Wellbeing beeinflusst. Und hier auch gleich zwei passende Miniszenen. Miniszene 1. BCI als Ressource. Eine Mitarbeiterin in einem sicherheitskritischen Setting. Das System erkennt mentale Ermüdung, schlägt Mikropausen vor, reduziert Reizüberflutung, verhindert Fehler. Psychologisch kann das wirken, wie die Organisation schützt mich und ich bleibe leistungsfähig, ohne quasi auszubrennen. Miniszene 2. BCI als Stressor. Gleiche Technik, anderes Setting. Das System lockt Konzentrationsphasen, erstellt Rankings, meldet Aufmerksamkeitsabfall an die Führung. Psychologisch kann das wirken wie: ich muss mental performen, sonst werde ich schlecht bewertet, mein Kopf gehört nicht mehr mir. Und genau deshalb ist diese konzeptionelle Studie so wichtig, weil sie zeigt, dass der Kipppunkt nicht in der Hardware liegt, sondern in der psychologischen Einbettung. Wovon hängt es ab, ob Brain-Computer-Interfaces Ressource oder Stressoren werden? Der Artikel nennt drei Bündel von Einflussfaktoren, sogenannten Moderatoren. Ressourcen der Frontline-Mitarbeitenden, soziale Akzeptanz beispielsweise. Wie reagieren Kolleginnen und Kollegen und Kundschaft auf BCI-tragende Mitarbeitende? Hier kommt sogar der Gedanke des Anseni-Effekts hinein. Wenn Menschen zu technisch wirken, kann Distanz entstehen. Oder Technology Readiness, wie technologieoffen sind Mitarbeitende? Bei aktiven BCIs kann das massiv beeinflussen, ob die Lern- und Trainingsanforderungen als Challenge oder als Überforderung erlebt werden. Oder Cyborg Self-Efficacy, ein starkes Konzept im Text. BCIs können hier ein Erleben von Superhumanisierung fördern oder eben Dehumanisierung. Also ich kann mehr versus ich verliere etwas Menschliches. Zweite Faktorenfamilie, Gerätefaktoren. Usability, Nutzbarkeit. Wenn ein System kompliziert, unzuverlässig und anstrengend ist, wird es eher ein Stressor. Ästhetik wäre ein anderer Faktor, klingt banal, ist aber sozialpsychologisch plausibel. Wenn das Gerät auffällig und spider-like wirkt, kann das Akzeptanz senken. Wenn es integriert ist, zum Beispiel wie Kopfhörer, steigt die Akzeptanz. Dritte Faktorfamilie, Managementinterventionen. Und jetzt wird es arbeits- und organisationspsychologisch heiß, weil hier Gestaltungsmacht liegt. Neuroergonomisches Workplace Design. BCIs können Arbeit dynamisch an mentale Zustände anpassen, Aufgaben verteilen, Reize reduzieren, Feedback geben. Aber wenn das ohne Autonomie geschieht, droht Kontrollverlust. Oder aber Neural Data Management. Neurale Daten sind extrem sensibel. Sie können unter anderem Hinweise auf Gesundheit liefern. Transparenz, Einwilligung, Pseudonymisierung, Anonymisierung und klare Grenzen sind zentrale Schutzfaktoren. Ganz im Sinn von Denkstoff Kompakt. Das ist keine Technikdebatte. Das ist eine Würde- und Arbeitsgestaltungsdebatte. Wenn ich versuche, die Studie in eine arbeits- und organisationspsychologische Alltagssprache zu übersetzen, dann vielleicht so. Brain-Computer Interfaces sind ein Spezialfall einer größeren Entwicklung. Die Messbarkeit des Inneren eines Menschen wird Teil der Organisationsrealität und das verändert die Arbeitsbeziehung fundamental. Was früher Privatheit war, mentale Zustände, wird potenziell Leistungsindikator. Was früher Selbstregulation war, ich spüre Müdigkeit, wird potenziell Systemsteuerung. Was früher Vertrauen war, man glaubt mir, dass ich erschöpft bin, wird potenziell Misswert. Das kann Schutz erzeugen oder eben auch Misstrauen. Und das ist nicht primär eine Frage von, wollen wir Brain-Computer-Interfaces einführen, sondern welche Organisation werden wir, wenn wir so etwas einsetzen? Nun, ganz im Stil von Denkstoff Kompakt, was diese Studie nicht sagt. Diese Konzeptstudie sagt nicht, dass BCIs per se schlecht oder per se gut sind. Sie sagt auch nicht, dass man Wohlbefinden technisch lösen kann, indem man mentale Zustände misst. Und sie sagt ebenfalls nicht, dass diese Framework-Logik bereits empirisch final bestätigt ist. Es ist ein konzeptioneller Vorschlag, inklusive Forschungsagenda allerdings. Was die Studie aber sehr klar macht, wenn Brain-Computer-Interfaces kommen, dann entscheidet die Einbettung darüber, ob sie den Menschen schützen oder eben ausbeuten. Ich möchte hier nun bewusst auf Praxis und Gestaltung zoomen, weil genau dort entschieden wird, ob Neurotech am Arbeitsplatz zu einer Ressource wird oder zu einem Stressor. Wenn Organisationen in den nächsten Jahren mit Neurotechnologie experimentieren, und sei es nur mit passiven, nicht invasiven Headsets, dann geht es nicht um die Frage, ist das technisch möglich? Als Ingenieur weiß ich verstanden zu haben, dass es dies heute ist. Es geht um die Frage, welche Art von Arbeitsbeziehung bauen wir damit? Und darum sind aus meiner Sicht 5 Fragen nicht verhandelbar, nicht als nette Checkliste, sondern als echte Leitplanken. Erste Frage. Wozu genau? Welches Problem soll gelöst werden und für wen? Geht es wirklich um Sicherheit, Gesundheit, Fehlervermeidung, Lernunterstützung oder schwingt im Hintergrund die Idee mit, wir messen jetzt mal, wer mental am stabilsten performt und dann entscheiden wir weiter. Denn schon die Zieldefinition entscheidet über die psychologische Wirkung. Ein Brain-Computer-Interface kann sich anfühlen wie ein Schutzsystem. Ich darf müde sein, ohne dass ich mich rechtfertigen muss. Oder wie ein Leistungsregime. Mein mentaler Zustand wird zur Kennzahl. Und das sind zwei völlig verschiedene Organisationen. Zweitens, wer hat Zugriff auf was? Neurale Daten sind nicht einfach noch ein Datentyp. Das ist eine ganz andere Kategorie, weil sie potenziell Hinweise liefern können auf Dinge, die weit über Leistung hinausgehen. Stress, Überforderung, gesundheitliche Risiken, manchmal sogar Muster, die man selbst nicht bewusst wahrnimmt. Darum braucht es hier eine klare Architektur. Welche Daten entstehen überhaupt? Welche werden gespeichert? Welche nur in Echtzeit verarbeitet? Wer darf sie sehen? Die Person selbst, das Team, HR, Führung, externe Anbieter und so weiter. Und ganz zentral, wofür dürfen sie verwendet werden und wofür ausdrücklich nicht? Wenn diese Grenzen nicht kristallklar sind, entsteht automatisch Misstrauen. Und Misstrauen ist psychologisch ein Multiplikator. Es macht aus Unterstützung sehr schnell Überwachung. Drittens, welche Autonomie bleibt? Diese dritte Frage ist im Alltag die wichtigste. Wie viel Handlungsfreiheit bleibt beim Menschen? Darf ich Pausen machen, ohne dass das als Schwäche gilt? Darf ich ein System ablehnen ohne Karrierenachteile? Gibt es ein echtes Opt-in oder ist es faktisch freiwillig verpflichtend, weil alle es tragen und man sonst auffällt? Und auch subtiler, wenn das System sagt, du bist müde, darf ich widersprechen? Darf ich sagen, danke, aber ich mache das jetzt trotzdem fertig? Oder wird die Technik zur Autorität, die meine Selbstwahrnehmung überschreibt? Je mehr Autonomie erhalten bleibt, desto eher wird Brain-Computer-Interfaces als Ressource erlebt. Je mehr Autonomie verloren geht, desto eher wird es zum Stressor, selbst dann, wenn das System objektiv hilft. Vierte Frage. Wie wird daraus Vertrauen statt Angst? Transparenz ist nicht ein PDF unterschreiben. Transparenz ist gelebte Nachvollziehbarkeit. Mitarbeitende müssen verstehen können, was misst das System, was misst es eben nicht, wie sicher sind die Interpretationen, was passiert bei Fehlmessungen, weil genau da ein psychologischer Klassiker lauert. Wenn ein System objektiv wirkt, glauben Organisationen oft zu schnell an seine Wahrheit und Mitarbeitende erleben dann, das System sagt, ich bin unkonzentriert, also gilt das. Das kann sehr beschämend wirken und im schlimmsten Fall führt es zu Selbstüberwachung. Man beginnt, sich mental zu kontrollieren, statt gut zu arbeiten. Wir wissen heute, Angst frisst Aufmerksamkeit. Vertrauen entsteht deshalb nicht durch Versprechen, sondern durch Routine, klare Kommunikation, nachvollziehbare Regeln, konsequentes Einhalten von Grenzen und sichtbare Sanktionen, wenn Grenzen verletzt werden. Fünfte Frage, wie bleibt Identität stabil? Und der letzte Punkt hier ist der tiefste. Was macht das mit der Identität von Arbeit für den betroffenen Menschen? Wenn mentale Zustände zum Produktionsfaktor werden, verschiebt sich das Bild vom Menschen. Dann ist man nicht mehr nur jemand, der arbeitet, sondern jemand, dessen Inneres mitproduziert und mitgesteuert wird. Hier wird psychologische Sicherheit insbesondere im Teamkontext zentral. Es muss möglich bleiben, menschlich zu sein, schwankend, müde, emotional, unterschiedlich belastbar, ohne dass das automatisch in Leistungsnarrative übersetzt wird. Sonst kippt das System eben. Dann wird aus Human-Centered Tech eine Technologie, die Menschen quasi subtil standardisiert. Und damit wird genau das Gegenteil von Wohlbefinden erzeugt. Nun, wenn ich diese Episode in einem kurzen Statement zusammenfassen müsste, dann vielleicht so. Brain-Computer-Interfaces sind nicht einfach Wearables, Sie sind eine neue Schnittstelle zwischen Organisation und Innenleben. Und genau deshalb entscheidet Arbeitsgestaltung darüber, ob daraus Schutz entsteht oder Druck. Liebe Community, das war Denkstoff Kompakt, Kurzimpulse zu Psychologie im digitalen Wandel. Mein Name ist Clemente Minonne. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode von Denkstoff Kompakt.